Einen gesegneten, wunderschönen guten Morgen. Schön, ja, dass wir auch in den Ferien so zahlreich zusammenkommen dürfen. Schön, dass wir ja, wissen dürfen, dass wir allesamt, ob groß, klein, jung oder alt, Gottes geliebte Kinder sind. Eine Wahrheit, eine Freude, die uns ein Leben lang trägt. Ja, heute geht es weiter mit der Predigtreihe. Jesu Selbstporträt, die Ich-Bin-Worte. Teil 3, ich bin die Tür. Doch vor der Predigt möchte ich gerne mit uns beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du dich klein gemacht hast, dass du auf die Erde gekommen bist, du der Sohn Gottes. Danke, dass du uns dem Vater offenbart hast. Danke, dass du uns vom Reich Gottes erzählt hast. Danke, Herr, dass wir dich kennenlernen durften und noch weiter dürfen. Danke, dass du auch ja, dich uns offenbart hast, Herr, auch ja, durch deine Ich-Bin-Worte. Wir danken dir, Herr, dass du jetzt zu uns sprechen möchtest. Und so möchte ich dich bitten, dass du mit deinem guten Heiligen Geist durch mich sprichst, dass du ja, deine Worte mir in den Mund legst. Wir danken dir, dass Herr, wir ganz klein sein können und dürfen. Du bist umso größer. Herr, du möchtest dein Wort an uns segnen. Hab Dank dafür. Amen. Ja, wir schreiten fort im Johannesevangelium. Dort finden sich all die 7 Ich-Bin-Worte. Ja, und heute sind wir in Johannes 10. Und wir haben eine Hauptbibelstelle, auf die wir uns ja, ganz konzentrieren und fokussieren wollen. Das ist Johannes 10, die Verse 7 bis 10. Ich lese mit uns. Jesus sprach nun wieder zu ihnen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ja, wir sind da mitten rein in Johannes 10 gesprungen und jetzt ist natürlich die Frage, zu wen spricht hier Jesus? Und tatsächlich, der Austausch geht etwas länger. Die Kapitel sind nicht immer so gesetzt, dass da immer ein Tagesereignis mit einem Kapitel abgedeckt wäre. Es fängt eigentlich schon in Kapitel 9 an und da wird es als sehr wahrscheinlich, also weil er da auch immer wieder mit ihnen spricht, dass Jesus hier zu einer pharisäischen Gruppe spricht. Also, da waren Leute um ihn herum, die zu dieser frommen Partei der Pharisäer gehört haben. Ja, und sein Wort ist jetzt hier sehr überraschend. Er fängt gleich an mit wahrlich, wahrlich. Also, wenn man sowas zu Anfang einer großen Aussage stellt, dann möchte man es ganz ausdrücklich machen, unterstreichen, irgendwie mit Neonfarben highlighten, ja. Also Jesus versichert uns, ich bin die Tür der Schafe, die einzige Tür. Ja, und das ist für uns vielleicht jetzt mal nicht so ein Bild, mit dem wir direkt was anfangen können. Also, weil das bezieht sich schon mal auch auf das Hüten der Schafe in der Antike und ja, warum Tür und wir haben ja meistens so einen Elektrozaun dann irgendwie um manche Herden herum. Ja, ich habe euch ein Foto mitgebracht, die das eigentlich, ja, das Foto zeigt das, meine ich, ganz eindrücklich. Da sind so Hürden, so ja, mit Steinen aufgebaut und da gibt es einen einzigen Eingang und da können alle Schafe dann hineingeführt werden. In diesen Hürden, da sind die Schafe sicher. Da brauchen sie Wölfe und Löwen nicht fürchten, wenn der Hirte sich genau in den Eingang stellt und da bewacht. Und deshalb sagt hier Jesus, ich bin die Tür. Ja, das wurde im Nahen Osten früher öfter gemacht. Das haben einige mehr Hirten gemacht, dass sie sich ja, in den Eingang gelegt haben und da gewacht haben. Oder ja, ich meine, da kann man auch wunderbar ein Feuer davor anzünden. Hier hat man praktisch dann die ganze Herde im Blick. Sie ist komplett im Schutz des Hirten und des Walds. Und ja, Jesus ist der Hirte und er ist hier auch die Tür. Weil nur durch ihn kommt man in diesen Schutzraum. So mal ein bisschen zum besseren Verständnis. Vers 8. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Ja, das ist jetzt sehr provokant, ein sehr herbes, vielleicht auch schroffes Wort. Wir müssen uns nochmal in Erinnerung rufen, wer denn da jetzt um Jesus herum steht. Das sind die Pharisäer, das sind die Schriftgelehrten. Das sind ja, Leute, die viel von sich halten. Und Jesus, er bringt hier sowas Ultimatives. Ja. Ja, er hat natürlich hiermit nicht Johannes den Täufer gemeint, der ihn angekündigt hat. Er hat auch nicht all die alttestamentlichen Propheten hier aufgezählt, die selbstverständlich nicht unter die Räuber und Diebe fallen. Ja. Sie haben dem Herrn gedient und der Heilige Geist hat durch sie gesprochen. Zudem haben sie das Volk Israel und Juda immer wieder zurück zu Gott geführt und haben Israel und Juda auch durch die messianischen Prophetien, das heißt durch Prophetien auf Jesus hin, wie wir es heute auch von Paddy gehört haben, ja, Jesus kommt auf einem Eselfüllen nach Jerusalem, Zacharia 9, über 500 Jahre vorher wird das schon prophezeit. Ja, diese Propheten haben das Volk Israel bzw. das Volk Juda immer wieder zu Gott geführt. Die sind hier nicht gemeint, aber gemeint sind all die anderen. Die vielen gottlosen und somit selbstsüchtigen Könige und in Jesu Zeit auch die Schriftgelehrten und Pharisäer. Denn die haben oftmals nicht dem Herrn gedient, sondern haben allen voran ihren eigenen Vorteil gesucht. Also ihnen ging es oftmals um Reichtum, Ansehen, Einfluss bzw. Macht. Ja, Könige haben oftmals Gott, wenn sie an die Macht gekommen sind, vergessen, haben dann doch ihr eigenes Ding gemacht, haben Gott nicht gefragt, haben andere Götter angebetet, sind selbstherrlich aufgetreten, wollten sich auch zum Teil anbeten lassen. Ja, oder Propheten sind sogar, also falsche Propheten muss man dazu sagen, sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen und haben sich selbst als Messias ausgegeben. Und das sind die, die Jesus hier als Räuber und Diebe brandmarkt. Und das macht er zu Recht, denn das sind diese Herren und diese Regenten oder auch zum Teil damals die in Anführungsstrichen vermeintlich geistliche Elite, die das Volk immer wieder auch in die Irre geführt hat. Nein, sie haben sich nicht wie Hirten um die Herde, sprich um das Volk Israel gesorgt, sondern nur um sich selbst. Wegen ihrer Heucheleien fiel das vielen Menschen längere Zeit gar nicht auf. Wie ich schon sagte, sie traten würdevoll und fromm auf. Auch so in Jesu Zeiten, ja, da wähnten die Leute, die Pharisäer und Schriftgelehrte, als Gerechte. Die haben an den Ecken gebetet, um nur gesehen zu werden. Wenn die geopfert haben, dann sollte das auch jeder mitkriegen. Wenn die gespendet haben, dann haben sie das laut rumposaunt. Und ja, die haben bis auch den Kümmel, ja, die kleinsten Gewürze verzehntet, ja, um zu zeigen, wie vermeintlich gerecht sie sind. Ja? Aber das war alles nur nach außen. Das war alles nur so getan, aber es ging ihnen vor allem um ihr eigenes Ansehen, um ihren Ruhm, gar nicht um Gott so zu dienen. Ja, aber leider hat das Volk das meistens missverstanden, hat das meistens nicht deuten können und so galten sie als Gerechte, waren beim Volk oftmals sehr beliebt und anerkannt. Und das ist nicht nur ein Phänomen von damals, zu Jesu Zeit, das haben wir heute auch, das gibt es durchaus. Und zwar, ja, wir können es hier finden, wir können es auch in anderen Ländern und Kontinenten finden, da, wo nicht Jesus im Zentrum steht, wo nicht das Wort Gottes im Zentrum steht, sondern Wunder, Geld und ja, wo vielleicht irgendwelche Wohlstandsevangelisten und Prediger aufstehen und immer wieder mit ihrem Dienst-Bentley vorfahren oder gerade mit ihrer eigenen Cessna, um zu sagen, ja, Gott hat mich so gesegnet, spendet, gebt, schaut mal, was Gott mit mir gemacht hat. Und ja, Gott möchte, dass ihr euch selbst entfaltet, er möchte, dass ihr groß rauskommt. Ja? Das ist nicht Gottes Weg für uns, aber das hören die Menschen gerne. Und wenn Leute dann mit irgendeiner recht frommen Sprache, ja, also im Hochkananäisch immer wieder und besonders öffentlich betend auftreten, dann wird das oftmals falsch gedeutet. Dann denken, oh, das ist ein Pastor, den Gott sehr gesegnet hat. Aber dem ist dann gar nicht so. Der ist einfach nur reich, weil er Reichtümer um sich geschart hat. Ja, also ich will sagen, wir sollten auch immer wieder schauen und prüfen, wenn wir uns auch geistliche Vorbilder nehmen oder wenn wir heute auf YouTube uns diese oder jene Predigt anhören, für welche christlichen Werte steht der Pastor ein? Verkündigt er den ganzen Ratschluss Gottes oder geht es immer wieder um Geld, um Größe, um Ansehen? Weil, jetzt bringe ich es mal auf den Punkt, das sind die Räuber und Diebe, von denen Jesus spricht. Ich habe das manchmal markant erlebt in Rio de Janeiro oder so, ich gelebt habe, dass die Leute waren arm, haben das letzte Geld mitgebracht. Von vorne wurde dreimal ein Spendenaufruf zu verschiedenen Zeiten im Gottesdienst, in einem Gottesdienst, ja, an die Leute rangetragen. Die haben das dann immer als einen Glaubensbeweis gegeben. Gibt alles und Gott wird euch segnen. Aber es würde eigentlich heißen, gibt alles diesem Wohlstandsprediger und er nimmt das mit und er zeigt dann, wie Gott ihn gesegnet hat, ne? Also das sind Leute, die beuten andere aus. Das sind Diebe und Räuber. Und den Vorwurf hat Jesus auch den Pharisäern, Schriftgelehrten gemacht, dass sie auch die Häuser der Witwen und dergleichen plündern. Und Jesus spricht hier ein sehr, sehr klares Wort. Ja, und dann geht er sogar noch einen Schritt weiter und er sagt, dass diese Schafe gar nicht auf diese falschen Hirten, auf diese Räuber und Diebe gehört haben. Das ist eine Sache, da kommt man so ein bisschen in Stocken und denkt man, auch falsche Lehrer und Messias, die haben immer wieder größere Menschenscharen, also größere Volksaufläufe um sich geschart und Leute in ihren Bann gezogen. Aber so wie ich das hier verstehe, ist das so, dass die Menschen zwar auf eine Weise mitgerissen wurden, auf eine Weise irgendwas abhaben wollten von dem Ruhm oder dem Reichtum, aber ihre Herzen tatsächlich nicht Gott geöffnet haben, wenn sie mit ihnen im Schlepptau waren, dass sie tatsächlich nicht zu Gott geführt wurden. Ja, sie sind bei sich geblieben oder bei ihren Begierden und somit haben sie auch die wahren Sehnsüchte der Menschen gar nicht erreicht, diese falschen Propheten und Prediger. Und deshalb sagt Jesus, ja, diese Schafe haben nicht auf sie gehört. Ja. Sie haben sie nicht verstanden, in ihren Innersten anzusprechen. Durch ihren Dienst gab es keine Erweckungen oder Errettungen. Es ist ein sehr scharfes Wort Und ja, wir dürften sicher wissen, dass sich da die Schriftgelehrten und Pharisäer sehr dran gestoßen haben. Obgleich Jesus schon in Vers 7 so eindringlich zum Ausdruck gebracht hat, dass er die Tür ist, wiederholt er es zwei Verse später wieder. Vers 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Folglich kommt von ihm die Rettung von allem Argen, von Sünde, Teufel und Verdammnis. Ja, sie kommt einzig von ihm. Und das in einem doppelten Sinne. Zum einen schon hier auf Erden, wo wir ja, von ihm, dem Erzhirten, ja, ganz viel Beistand erfahren. Wir erleben doch auch hier schon auf Erden, wie Gott sich um uns sorgt, wie wir uns ihm und seinen Schutz anbefehlen können. Wir sind nicht allein unterwegs. Wir sind immer mindestens mit dem dreieinigen Gott unterwegs. Also er möchte uns auf Schritt und Tritt begleiten. Er möchte uns führen, den Weg ebnen und bahnen. Das ist schön, dass das nicht irgendwas ist, was erst im zukünftigen Leben eine Rolle spielt. Nein, schon hier im Diesseits. Schon jetzt, wo wir hier leben, trotz der gefallenen Welt um uns herum. Ja, wir dürfen erleben, wie sich der gute Hirte bereits jetzt um uns sorgt und sich für uns verwendet. Und wie schön, dass wir nicht allein unterwegs sind. Wie tröstlich. Wie oft hast du, ja du, schon ganz persönlich erlebt, wie Gott dir beigestanden ist und dich durch schwierige Zeiten durchgetragen hat. Ich bin überzeugt davon, jeder von uns hatte schon schwierige Zeiten. Da wird wohl keiner von uns ausgenommen sein. Auch nicht du. Und jetzt überleg mal, hast du nicht immer wieder erlebt, wie Gott helfend eingegriffen hat, wie er ja, dir beigestanden ist? Ja, er ist die Rettung schon hier auf Erden, aber er ist auch die Rettung hinsichtlich der Ewigkeit. Schließlich ist Jesus selbst die eine Tür, die Pforte zum Himmelreich, sprich zum neuen Jerusalem und zu Gott, dem Vater. Ja, er ist der alleinige Zugang zum wahren, sprich zum ewigen Leben. Somit kommt man auch zu der Schar der Erretteten, nur durch ihn. Nicht durch Geburt, kein Heranwachsen und keine Tradition macht uns zu Gliedern einer erlösten Gemeinde. Ich war schon in verschiedenen Gemeindeverbänden tätig als Pastor. Und ich bin froh, dass ich hier in diesem Gemeindeverband noch nicht gehört habe, dass Leute zu mir kommen und sagen, wir sind seit so und so vielen Generationen hier im Gemeindeverband. Und ich habe das in anderen Gemeindeverbunden schon erlebt, wo sich Leute richtig was drauf eingebildet haben, in fünfter Generation und dergleichen. Und manchmal hat man so gedacht, ja, das mag sein, du bist auch ja, oftmals im Gottesdienst, aber es geht doch um wahre Nachfolge. Es geht doch darum, dass wir Jesus unser Herz hinlegen und ja, die Verdienste der Vorväter und ja, die in allen Ehren. Aber es geht doch um die persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und ja, da kann uns auch keine kirchliche Tradition, auch nicht die heilige kirchliche Tradition irgendwie retten. Das geht allein durch Jesus. Nicht die Kirche ermöglicht das Heil. Nicht durch die werden wir zur erlösten Gemeinde. Nein, allein durch Jesus Christus, unseren Retter und Erlöser. Und ja, es ist so ein Segen, im christlichen Elternhaus aufzuwachsen. Aber trotzdem bedarf es von jedem einer Entscheidung. Möchte ich durch diese Tür gehen, möchte ich mich Gottes Schutz und seinem Beistand anbefehlen? Oder möchte ich lieber meinen eigenen Weg gehen und auf Gottes Führung und ja, auf auch seine Wegweisung verzichten? Gott hat nur Kinder, sprich Leute, Menschen, die ihr Leben ihm übergeben haben, die dann Gottes Kinder sind. Er hat keine Enkelkinder. Es ist wichtig, ja, dass wir tatsächlich diese Entscheidung treffen, die wichtigste im Leben, die für den Herrn Jesus. Es gibt wohl viele Wege, auf denen ein Mensch bis vor die Tür gelangt. Vielfältig, auf unendlich vielen Wegen können Menschen auf Jesus aufmerksam gemacht werden. Es ist erstaunlich, wie vielfältig und originell da Gott ja die Vorgeschichte gestaltet. Ich finde es total faszinierend und genial, wie Gott auf krummen Zeilen gerade schreiben kann. Und ich kann euch ein paar Beispiele nennen, wo ich es auch selbst ja, gehört oder erlebt habe, wie Gott ganz wunderbar geführt hat, bis vor die Tür geführt hat. Also zwei meiner Studienkollegen kamen beide aus Eritrea. Die sind zuerst in Kontakt gekommen mit den Zeugen Jehovas und die haben so eine verfälschte neue Weltübersetzung von den Zeugen Jehovas in die Hand gedrückt bekommen. Und ich würde sagen, trotz dieser falschen Übersetzung hat der Heilige Geist mächtig gewirkt und sie doch hier und da angesprochen und sie sind zum Glauben gekommen. Und ja, man würde sagen, es ist gefährlich. Ja, ich würde auch nicht dazu raten, aber Gott kann eigentlich Wege, die für uns normal nicht zu beschreiten sind, kann er uns selbst noch zum Segen führen. Ich weiß auch von einer Frau, wir haben die erst kürzlich kennengelernt, mittlerweile ist es eine sehr, sehr gute Freundin von uns. Die hatte einen sehr schweren Abend, eine schwere Nacht, konnte nicht schlafen, hat auf einmal aufs Herz bekommen, einer Kirchengemeinde ja, was zu spenden, obwohl sie selbst gar nicht gläubig war. Und hat sie im Internet geschaut, gegoogelt und ist dann auf eine Gemeinde gestoßen und hat dann einfach, ja, sie hat die Bankverbindung gefunden, einfach Geld überwiesen und gespendet. Und irgendwann konnte sie dann doch einschlafen. Am nächsten Tag macht sie sich auf den Weg, geht spazieren, hat so In-Ears, ja, so Kopfhörer mit Akku in den Ohren, voll geladen, alles wie ganz normal. Sie macht einen Spaziergang in ihrem Viertel und auf einmal gehen diese Kopfhörer aus. Auf einmal schaut sie und die gehen nicht mehr an. Der Akku ist eigentlich voll. Sie funktionieren zwischenzeitlich einfach überhaupt nicht mehr. Und dann guckt sie, wo sie ist und auf einmal steht sie vor einem Kirchenhaus. Direkt am Haupteingang, direkt da, wo ja auch der Schaukasten steht. Und im Schaukasten wird gerade dekoriert. Ich meine, wie oft passiert das? Meistens einmal im Monat oder so. Aber gerade jetzt wird dekoriert. Und sie schaut hin und sieht, dass es genau die Gemeinde ist, wo sie in der Nacht noch gespendet hat. Sie hat da irgendeine, eigentlich willkürlich, die sie zuerst gefunden hat, aufgerufen. Und sie hat dann die Frau, die den Schaukasten dekoriert hat, angesprochen. Sie fand schon da das also die Kleingruppenangebote im Internet ganz spannend, aber die waren schon voll. Die Kleingruppen waren schon voll besetzt. Aber dann, ja, durch diesen persönlichen Kontakt kam sie doch rein. Ja. Und mittlerweile ist sie nicht nur Mitglied einer Kleingruppe gewesen, sondern ist auch zum Glauben gekommen, ja, und folgt Jesus ja ganz leidenschaftlich nach. Und da sehen wir, auf welch kreativen Wegen uns Gott abholt, uns bis vor die Tür stellt und uns schon alles darreicht. Der macht 999.000 Schritte auf uns zu und lässt uns die Entscheidung. Mich fasziniert das, dass Gott uns ja, als guter Hirte so ja, aus jedem Gestrüpp, von jedem Irrweg abholt. Aber wieder und nochmal ganz deutlich, nur Jesus ist die eine Tür. Denn nur wenn er als Tür zu den Hürden über dich wacht, bist du sicher. In diesem Leben und auch hinsichtlich des ewigen Lebens. Nur wenn Jesus die Tür zu den Hürden bewacht, wenn er auf dich aufpasst, brauchst du den Tod durch den Teufel, also durch Wölfe und Löwen nicht zu fürchten. Wer mich, sprich, wer Jesus findet und sein Heilsgeschenk annimmt, wo er doch seine Liebe offenbart hat, dass er in allergrößte Liebe am Kreuz von Golgatha für uns gestorben ist, für unsere Schuld und Sünde, wer sein Leben ihm anvertraut, wer um Vergebung seine Schuld und Sünde bittet, der bekommt Einlass. Der geht durch diese Tür. Der vertraut sein Leben Jesus an. Und der findet auch Weide, wie es in Vers 9 heißt. Sprich, geistliche Nahrung und unbeschreiblich große Freude. Das Loch, was alle Menschen kennen, diese Sehnsucht, die irgendwie gestillt werden möchte, aber man weiß nicht wie, ja. Ja, dann greift man, ja, wie kann ich irgendwie Ansehen bekommen? Dann überlegt man, wie kann man Reichtümer häufen? Man sieht aber auch immer wieder von Stars oder von Leuten, die berühmt und reich sind, die sind deshalb nicht glücklich. Ja, wie viele Menschen sind dann immer noch auf der Suche und todunglücklich, trotz alles ihres Reichtums? Nein. Wir haben eine Sehnsucht nach unserem Schöpfer. Wir haben eine Sehnsucht nach unserem Retter und Erlöser. Und wir haben eine unendlich große Freude, die auf uns wartet. Wenn wir Jesus begegnen, dann sind wir geborgen. Dann dürfen wir unsere Sorgen bei ihm abladen. Dann wissen wir uns beschützt. Und dann, ja, haben wir nicht mehr dieses Loch im Herzen. Ja, Jesus ist die Tür, die eine Tür. Aufmerksame Bibelleser wissen, dass es nach Gottes Anweisung in der Arche Noah auch eine Tür gab, durch die man gehen musste, um gerettet zu werden. Da gab es nicht mehrere Türen oder eine kleine Nottür, über die man sich im Notfall noch hätte retten können. Nein, es gab die eine Tür. Und die war ein Angebot. Und diese eine Tür, die war offen und es kamen dann die Tiere paarweise, es kamen die gottesfürchtigen Leute, Menschen, also Noah und seine gesamte Familie. Ja, und irgendwann war es zu spät, da hat Gott selbst die Tür der Arche geschlossen. Und es gibt hier auch ein zu spät. Wir haben jeden Tag ein Geschenk vor unserer Tür liegen. Jeden Tag haben wir Atem, wir haben ein Herz, das schlägt, wir haben Kraft, wir bekommen immer wieder ganz viel Fürsorge Gottes, Regen, Sonne, wir erleben, Gott sorgt sich um uns, selbst wenn wir uns gar nicht um ihn sorgen. Wichtig ist aber, dass wir uns auf die Suche nach Gott machen. Wichtig ist, dass wir unsere Entscheidung für Gott treffen. Und das in diesem Leben, noch vor unserem Tod. Und da uns ja, das nächste Jahr, nicht einmal die kommende Woche versprochen ist, ist das wichtig, dass wir das nicht auf die lange Bank schieben. Ist das wichtig, dass wir uns nach Jesus Christus ausstrecken, dass wir unser Leben ihm anvertrauen und ja, durch diese eine Tür gehen. Weil nur wenn wir durch diese eine Tür gehen, dann sind wir gerettet. Uns ist nirgendwo anders Rettung versprochen als einzig in Jesus Christus. Und auch die gesamte Schrift zeugt allein davon. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Ja, einzig Jesus ist die Tür. Einzig Jesus ist die Rettung. Diese Botschaft ist heutzutage alles andere als populär. Ja, heute soll eine Wahrheit relativ sein. Irgendwie sollen alle Wege ans Ziel führen. Ja, vielleicht war diese Botschaft noch nie so wirklich populär, weil ja, wir alle auf Jesus geworfen sind, nicht auf unsere eigene Kraft und Möglichkeiten. Uns da unseren Weg, unseren Heilsweg nicht aussuchen können. Ja, einzig Jesus, der Sohn Gottes, hat alles getan und uns am Kreuz von Golgatha vollbracht, sodass wir gerettet werden können. Und da spielt es keine Rolle, dass populär ist oder nicht. Es ist die Wahrheit. Es ist die geistliche Realität. Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ja, was die Diebe tun, das ist zum großen Schaden. Man kann es nicht deutlicher ausdrücken. Stehlen, schlachten und verderben. Falsche Lehrer, Propheten, Pastoren oder falsche Messiasse führen von Jesus weg, führen zum Gericht, führen auf einen Weg, ja, der in die Verdammnis führt. Aber Jesus, die Tür, der Hirte, ist der, der uns rettet, der uns Leben gibt, ewiges Leben. Und da kommen wir zu dem Evangelium in der Nussschale, zu Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der ihm vertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, wir dürfen Jesus vertrauen. Wir dürfen ihm glauben. Er liebt uns über alle Maßen. Er hat sein Leben für uns gegeben. Welch größeren Beweis für Liebe kann es geben? Wir laufen von ihm weg und er gibt vorauseilend sein Leben für uns. Wenn wir einen allmächtigen Gott haben, der uns so liebt, der es so gut mit uns meint, dann haben wir auf jeden Fall geistlich gesehen ein Leben unvorstellbarer Fülle. Jesus, ja, der dreieinige Gott, möchte Gemeinschaft mit uns haben. Er liebt alle seine Schafe. Er möchte, dass wir mit ihm, ja, in seinem Schutz und in seinem Segen sind. Er möchte, dass es uns an geistlich Gutem nicht fehlt. Er möchte, dass wir ganz nah bei ihm sind. Und das können wir durch sein stellvertretendes Sühneopfer am Kreuz von Golgatha. Das können wir dadurch, dass er sich uns geschenkt hat. Er ist für unsere Schuld und Sünde gestorben und hat damit für unsere Schuld und Sünde bezahlt, uns gerecht gemacht, so wie es auch in Römer 5, Verse 1 bis 2 heißt. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Wir sind aufgrund des Glaubens gerecht gesprochen worden. Nicht aufgrund unserem Werk oder unseres Vermögens, dadurch, was Jesus für uns getan hat. Und jetzt haben wir Zugang zu der Gnade. Zugang zu den Weidegründen. Ja, wir haben das gesehen in dem Bild. Wir dürfen ja auf grün saftigen Auen bei unserem Herrn und Retter, bei Jesus Christus selbst sein, unter seinem Schutz. Und aufgrund dieser Gnade dürfen wir wissen, dass uns auch das Leben, das ewige Leben versprochen, ja zugesagt ist. Und einmal werden wir für immer in seiner Herrlichkeit sein, denn Jesus Christus ist von den Toten auferstanden, als der Erste. Und das ist die frohe Botschaft. Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm nachfolgen, dann wird er uns mit Gnade überhäufen. Und er hat uns schon mit seiner Gerechtigkeit beschenkt, dadurch, dass er für uns und unsere Schuld und Sünde gestorben ist. Und jetzt steht uns der Weg frei. Der Weg frei in Gottes Herrlichkeit, in sein Reich, zum Vater dürfen wir kommen. Er steht schon da mit weit ausgebreiteten Armen. Die Frage ist, willst du ihm entgegenlaufen? Willst du durch die Tür? Willst du ja, als ein Schaf auf die Weide, auf die du wissen darfst, kein Wolf, kein Löwe wird dich reißen. Hier ist Jesus Christus, der dich beschützt. Hier ist Jesus Christus, der dich versorgt. Möge uns Gott Gnade schenken, dass wir das Tag für Tag ganz klar für uns vor Augen haben und uns dafür entscheiden, dass wir an seiner Seite, an der Seite Jesu, unseres wunderbaren Herrn und Retters, leben wollen. Amen. Ja, Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du das Unvorstellbare vollbracht hast. Wir danken dir, dass du, der gerechte Gottessohn, dich klein gemacht hast, auf die Erde gekommen bist und ja, deine Liebe uns offenbart hast. Ja, du bist sogar am Kreuz für unsere Schuld und Sünde gestorben. Wir danken dir, Herr. Herr, dass du der Allmächtige bist. Wir danken dir, dass du der Gnädige bist. Wir danken dir, dass wir bei dir sicher und geborgen sind. Und Herr, wir wollen noch viel bewusster Tag für Tag unser Leben dir hinlegen. Wir wollen noch viel glücklicher und dankbarer sein für all das, was du für uns getan hast. Ja, wir wollen immer vor Augen haben, du bist unser Hirte, du bist unsere Rettung und du bist auch unsere Freude. Hab Dank für alles. Amen.